Trauma wird im Körper gespeichert. Und Trauma muss nicht unbedingt ein großes Ereignis sein, also ein Unfall oder wirklich schwere Gewalterfahrung. Trauma kann auch entstehen durch so kleine Dinge, sowas wie Mobbing oder ständiges kritisiert werden oder einfach das Gefühl, verlassen zu werden. Heute sprechen wir darüber, wodurch Trauma entsteht und vor allem ganz wichtig, wie wir Trauma aus dem Körper wieder rausbringen. In unserer heutigen Folge geht es viel um somatisches Arbeiten und ich habe einen Gast dabei, und zwar unseren Coach von Soulmit Coaching, die Margarete Lamprecht. Du hörst den Königinnen-Talk mit Petra Fürst. Wir sprechen über alles, was uns Frauen bewegt. Ich bin Petra Fürst, die Gründerin von Soulmit Coaching, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns. Und zwar ist das Margarete Lamprecht. Sie ist Coach bei Soulmit Coaching, auch Schauspielerin im Grundberuf. Herzlich willkommen, liebe Margarete.
Vielen Dank.
Und wir sprechen heute über Trauma. Aber bevor wir über Trauma sprechen, Margarete, stell dich mal kurz vor.
Ich bin gelernte Schauspielerin und habe 3 Kinder, 2 Erwachsene und ein Mädchen im jugendlichen Alter, und bin seit einem Jahr auch bei euch, nachdem ich die Ausbildung bei dir gemacht habe, die NLP-Ausbildung.
Genau. Und was ja so interessant ist, und ich meine, für alle, die zuhören, ihr merkt schon, Margarete hat eine wirklich gute Stimme.
Danke.
Und das kommt ja aus deiner Schauspielausbildung.
Genau, also ich habe schon immer sehr gerne mit dem Körper gearbeitet, da gehört die Stimme dazu. Ich empfinde die Stimme wie ein Körperteil, mit dem ich auch sehr viel ausdrücken kann. Die Stimme ist auch ein Spiegel von uns selber, also eine Art, ja, akustisches Spiegelbild eigentlich, über das man eben ja viele Dinge mitschneiden kann von außen, aber auch rübergeben kann. Ja, insofern.
Ja.
Arbeite ich auch sehr gerne mit der Stimme, und die Stimme ist auch oft was, von wo aus ich ausgehe. Also die lotst mich auch zu Punkten. Wenn ich zum Beispiel mit Klienten arbeite und ich merke, die Stimme ist ganz gepresst oder nur hier oben oder im Kopf oder so, dann lasse ich das auch einfließen, und dadurch kommen die auch in eine selbstsichere Haltung oder entspannen sich auch. Also manchmal arbeite ich auch so rum.
Das ist total interessant. Ja. Das heißt, du hörst wirklich an der Stimme,
voll,
wo der Mensch gerade emotional,
ja,
steht.
Total, auch an meiner eigenen. Also ich höre ja auch meine eigene, ja, Aufregung oder meine eigene, zum Beispiel, als ich meine sehr schwierige, herausfordernde Zeit gehabt habe, hatte ich wie keine Stimme mehr. Ich singe auch gerne, das ging dann gar nicht mehr. Also das ist echt super spannend, wie sich das alles auswirkt, die ganze Stabilität und Kräftigkeit eigentlich auch, oder Entspanntheit, alles.
Nicht das aus sich selbst auszudrücken, nicht?
Genau.
Etwas rauszulassen, was zu kommunizieren.
Ja, ja, genau.
Das ist sehr spannend.
Eben.
Das,
da ist ja nicht nur das, was ich sage, sondern wie ich sage. Das ist einfach so ein direktes Transportmittel. Und mir geht es auch immer wieder so, dass egal, ob man sich mit Stimme auskennt oder nicht, es funktioniert. Also das Gegenüber muss sich nicht mit Stimme auskennen, um anders angesprochen zu werden. Also jeder hört den Unterschied.
Das macht total Sinn. Wir haben das ja gar nicht so geplant, über Stimme zu sprechen.
Stimmt.
Aber es ist super, dass wir das jetzt haben. Ja. Und ich möchte auf das noch zurückkommen.
Ja.
Weil das ist wahnsinnig interessant. Also später, glaube ich, gehen wir nochmal zurück, wie sich auch Trauma dann über die Stimme zeigen kann. Wie wir vielleicht sogar merken, ich bin in einer Situation, die mein Trauma triggert, meine Traumaerfahrung triggert, und ich merke es vielleicht an meiner Stimme.
Ja, ich hatte eine Klientin, die mir so ein wunderschönes Feedback gegeben hat, die gesagt hat, dass sie durch eine Übung, die stimmbasiert war, aus dem Freeze rausgekommen ist.
Cool.
Also,
dann lass uns gleich für alle, die jetzt zuhören. Ich meine, viele, die zuhören, kennen schon das Konzept von Fight, Flight und Freeze, also von der Nervensystemreaktion. Aber manche haben es noch nicht gehört. Erklär mal kurz, was du meinst damit.
Genau, also wenn wir eine traumatische Erfahrung machen, dann läuft, wie man es vielleicht von einem Tier kennt, so ein bestimmtes Programm ab. Erstmal Das Tier stellt sich entweder tot, das ist das sogenannte Freeze, also Erstarrung,
Ja.
oder es rennt weg, oder es geht, also Flucht, oder also es wäre Flight in dem Fall, oder eben es geht in den Angriff, Fight. Genau, und wenn das alles passiert ist, dann geht das Tier einfach weiter grasen. Und wenn man das jetzt fragen würde oder begrüßen würde, würde es ganz normal reagieren und Hallo sagen oder wie sich Tiere halt begrüßen.
Nur der Mensch
Genau,
ist halt nicht so, interessanterweise.
genau.
Weil bei Menschen, ich meine, auch bei Tieren teilweise nicht, aber jetzt beim Menschen ist es ja so, dass das ja im Körper gespeichert bleibt.
Genau. Meistens laufen eben diese Programme nicht fertig ab. Also man kann sich es wirklich wie bei einer Waschmaschine vorstellen.
Ja.
Und man bricht vor dem Schleudergang ab und dann muss man sein ganzes Leben lang mit nasser Wäsche rumrennen. Und es ist einfach sehr beeinträchtigend, würde
Ich
ich mal
liebe
sagen.
deine Metaphern. Ich liebe diese Vergleiche. Aber das ist, was passiert, wenn Trauma entsteht, wenn ein Prozess nicht fertig
Genau,
läuft.
genau.
Dann lass uns mal ein Stück weiter zurückgehen. Wodurch entsteht denn Trauma überhaupt? Was sind denn die typischen, wenn du jetzt an deine Klientinnen denkst, was sind denn so typische Auslöser für Trauma?
Also, wie wir es auch im Volksmund verwenden, Trauma ist meist, denken immer gleich die Leute, es wäre so was Großes, das große Trauma. Das gibt es natürlich auch. Und da habe ich schon auch manche Klientinnen kennengelernt, die wirklich, also Missbrauch oder wirklich schwere, eine sehr schwere Kindheit hatten. Aber es gibt eben auch diese kleinen Traumata, die wir jetzt vielleicht, wenn alles so, wenn man sagt, ja, meine Kindheit war super und so, aber es kann einfach ein Auslachen in der Schule sein. Es kann ein, ja, es kann auch sein, dass ich möchte einem Kind was geben, und es rennt weg oder ich werde, ja, und macht so bäh oder was weiß ich, oder ich werde, ich lade zum Geburtstag ein als Kind und keiner kommt. Wie schlimm muss das sein?
Ich
Also
glaube, das ist schon mehr
das
großes Drama, wenn ich mir das.
oder so,
Naja, ich meine, es klingt jetzt vielleicht nicht nach viel, aber diese kleinen Dinge, diese kleinen Verletzungen, diese kleinen Schockmomente.
Genau. Was ich sagen wollte ist, wir tun das ja eigentlich immer runterspielen. Wir sagen ganz oft, ist ja auch eine Redewendung, das ist wie im Kindergarten. Aber was ist im Kindergarten?
Ja, was ist im Kindergarten?
Genau.
Genau.
Das sind eigentlich total ungefilterte menschliche Mechanismen. Also jeder Krieg ist sozusagen auch
Wie
wie
im
im Kindergarten,
Kindergarten.
ja. Und diese kleinen Verletzungen, also jetzt Krieg nicht, aber diese kleinen Dinge, die da angelegt werden im Kindergarten, wenn ich Verletzungen erfahre, das kann sich auch summieren. Und es ist dann kein Wunder, dass man später wie im Kindergarten reagiert, weil man das halt einfach in sich hat. Genau, dann gibt es eben noch das Generationstrauma. Also ja, unsere Generation sind eigentlich mehr oder weniger, waren eigentlich alle unsere Großeltern mehr, ja, betroffen auf jegliche Weise.
Du hast ja vorhin gesagt, das Generationstrauma betrifft dich ja auch sehr
Ja,
stark persönlich. Magst du das?
ich habe mich auch sehr gewundert. Ich
Ja.
komme halb aus einer jüdischen Familie, halb aus einer katholischen Familie und habe aber da sehr viel Kontakt eben mit der jüdischen. Und ich habe mich immer sehr gewundert, was Abschied mit mir macht. Das hat mich immer, wenn wir das ein Familientreffen hatten und es ging dem Ende zu, es hat mich sowas von zerfetzt, muss ich sagen, dass ich mich am liebsten, ich hätte diesen Abschied am liebsten so wie rausgenommen, wäre irgendwo in den Garten, in Garderobe oder irgendwo, wo niemand ist, hätte mich da ausgeheult oder ja, und wäre dann wieder zurückgekommen. Also ich habe gemerkt, ich komme in Situationen, die ich gar nicht tragen kann. Und ich habe mich schon gewundert, was das. Ich fand es immer unverhältnismäßig. Ich wusste aber nicht genau, was es ist. Und das hat sich so durchgezogen.
Und
Ja,
das hat
bis
sich
ich.
halt herausgestellt, dass das von Generation zu Generation übertragen worden ist.
Schon, ja. Ich denke, es gibt ja auch viele Dinge, die Sei es jetzt, dass man massiv Angst hat, dass jemand in die Wohnung kommt. Viele Menschen haben zum Beispiel Angst vor Einbruch. Also jemand kommt direkt in meinen sicheren Raum rein. Und manche haben das halt gar nicht.
Genau.
Und das wundert mich.
Ja.
Oder das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken.
Oder Existenzangst, obwohl sie eigentlich alles haben.
Genau.
Und trotzdem so große Angst davor haben.
Ja. Ich habe auch mal was Spannendes gelesen, dass Menschen, die in der ersten Generation von Flüchtlingen abstammen, gerne Zäune bauen um ihre kleinen Gärten.
Ja.
Und ich habe es so ein bisschen beobachtet und konnte das wirklich auch feststellen, dass die das lieben, das, was sie haben und den Fleck, wo sie endlich zu Hause sind, einzuzäunen, um einfach diese Grenze zu setzen auch. Also die Auswirkungen von den ganzen Geschichten sind einfach real.
Ja, ja. Das ist so spannend, dass du das sagst. Ich bin ja in Österreich aufgewachsen. Also quasi dritte Generation nach dem Krieg. Meine Großmutter war im Krieg. Und ich mag Zäune. Ich mag Zäune auch. Und in Amerika, wo ich jetzt lebe, haben alle einen offenen Vorgarten. Und da gibt's kein, also sie haben dann einen Zaun im Garten hinterm Haus, aber der Vorgarten ist offen bei jeder Person.
Ja.
Und das ist ein komisches Gefühl.
Ja, ist ganz anders.
Ja, ich denke mir dann, jetzt miete ich, aber ich denke mir, wenn ich mir ein Haus kaufe, dann stelle ich einen Zaun auf.
Ja.
Also ganz vorne an der Straße.
Ja. Ich habe als Kind und auch noch als Jugendliche, wenn ich gemalt habe, immer einen Rahmen außenrum gemacht. Mhm. Und wenn ich ein Haus malen soll, male ich einen Zaun dazu. es ist ja, ich will es gar nicht werten.
Ja.
Ich will eigentlich nur sagen, dass es einen Grund hat.
Ja.
Ja.
Und dass wir das einfach wahrnehmen.
Genau.
Und wir werden dann auch darüber sprechen, wie man diese Dinge heilen kann.
Ja.
Also wir haben Generationstrauma besprochen, wir haben großes Trauma besprochen, kleines Trauma, nicht diese kleinen alltäglichen Dinge. Und einfach jetzt nochmal, um das zusammenzufassen, wenn wir wie das Tier das Erlebnis fertig erleben könnten, würde es sich nicht speichern.
Genau.
Das ist einmal das.
Los.
Genau.
Ja. Ja.
Dann wäre es raus, dann wäre es fertig, abgeschlossen, Nervensystem beruhigt, okay.
Genau. Und gerade bei den Traumata, die so früh stattfinden, also bevor wir Sprache haben, wo das kleine Kind einfach nur in der schlimmen Empfindung steckt und sich später auch nicht mehr daran erinnern kann und das dadurch auch kaum benennen kann, nur beschreiben durch Körperempfindungen, ist es eigentlich ziemlich logisch, dass man da mit Sprache auch schlechter drankommt, als einfach mit diesen Körperempfindungen. Also das nachzuempfinden und von dort aus dann weiterführen.
Genau.
Oder durch verschiedene Techniken aufzulösen.
Wir haben hier oft auch Klientinnen, die sagen, ich kann mich an nichts Schlimmes erinnern.
Ja, genau.
Und trotzdem spüre ich vielleicht extreme Verlustangst oder trotzdem werde ich stark getriggert, wenn was Bestimmtes passiert.
Genau, ja. Und so kommen wir im Coaching, also man kann es ja entweder, also meistens gehen wir ja dann in eine erstmal Beruhigung oder bis zur leichten Hypnose oder so. Und entweder der Klientin oder dem Klient kommen dann wirklich Bilder von Situationen, aber auch wenn es keine konkreten Bilder sind, sie spüren was. Und von da aus machen wir weiter, verändern einfach das Bild. Und dadurch erlebt der Körper, Körper erlebt dann die Lösung. Der erlebt das gute Ende von dieser Geschichte.
Genau, wenn er es halt in einem sicheren Rahmen erleben darf. Ich meine, wir haben es ja heute gesehen, wir hatten heute auch Coach-Ausbildung. Und haben mit einer Person gearbeitet, wo das Trauma passiert ist, als ihre Mutter mit ihr schwanger war. Also das ist etwas, was man nicht in Worte fassen kann, worüber sie nichts kognitiv weiß.
Ja.
Alles, was da ist, ist einfach ein Gefühl im Körper, ein Gefühl von Angst, ein Gefühl von vielleicht von Stress, von sich nicht beruhigen können.
Ja.
Und das kann durch Sprache nicht aufgearbeitet werden.
Genau. Und in dem Fall jetzt zum Beispiel, denke ich auch, kommt ja, oder auch in solchen Fällen, wo das im Mutterleib ist, oder sehr früh in der Schwangerschaft eben, kommt ja dann auch nicht die Mutter und sagt, ich hatte damals das Problem und von was ich leben sollte, wusste ich auch nicht. Oder also wenige melden ja ihre negativen Gefühle aus der Schwangerschaft dem Kind zurück. Ja,
korrekt.
Macht man irgendwie nicht als Mutter.
Ja.
Und woher, also im Gegensatz zu, wenn ich jetzt zum Beispiel als kleines Kind irgendwie einen Unfall erlebe und dann wird mir das erzählt, dann weiß ich das.
Mhm.
Aber diese Sachen von den Gefühlen der Mutter während der Schwangerschaft, die erzählt eine Mutter nicht so oft.
Genau.
Und trotzdem dann spürt es der Mensch das.
Und du weißt dann dein Leben lang nicht, womit du eigentlich arbeiten sollst.
Ja.
Und versuchst das irgendwie vielleicht verbal aufzuarbeiten.
Ja.
Und dann verfranst man sich oft in Geschichte nach Geschichte nach Geschichte, nicht?
Genau.
Dabei ist es etwas, was entstanden ist, bevor man überhaupt sprechen konnte.
Ja. Und das ist eben auch das Ding, da, dass viele Kundinnen oder sagen wir so, viele Menschen reden einfach viel, um nicht ins
spüren zu müssen.
Um nicht spüren zu müssen. Ja.
Hast du nicht den Satz gesagt? Wie war das? Verstehen?
Ja, verstehen ist die eleganteste Art des Widerstands oder eben reden ist die eleganteste Art des Widerstands. Und ich glaube, also wir wissen alle nicht mehr, ich weiß nicht, also ich habe letztens mit unseren Coaches darüber geredet, vielleicht war es auch Dani, oder wir wissen selber nicht mehr, woher der Satz kommt, aber er ist quasi eigentlich Alltag.
Ich liebe den Satz, weil es stimmt.
Ja.
Verstehen oder reden ist die eleganteste Form des Widerstandes, weil wenn ich in dem Kognitiven bleibe, muss ich nicht fühlen.
Genau.
Und deshalb bewegt sich relativ wenig, wenn man ständig über das Problem spricht oder die negativen Erfahrungen spricht. Das bewegt sich im Körper sehr wenig.
Genau. Zum Beispiel weinen ist ja auch so, ist ja eigentlich negativ konnotiert.
Mhm.
Aber eigentlich ist Weinen einfach super. Es ist stresslösend. Also irgendwann ist es dann auch vorbei und den Menschen geht es besser.
Mhm.
Aber trotzdem ist es so wie wie eine Tür, die man öffnet und man geht in diesen Raum und die Leute haben ein bisschen Angst davor oder Respekt oder es ist halt, es ist der totale Kontrollverlust eigentlich, kann man so sagen.
Mir ist das aufgefallen, Menschen haben Angst vor negativen Gefühlen, manchmal sogar vor positiven.
Mhm.
Menschen haben Angst davor zu fühlen.
Ja, genau.
Und dann lieber reden oder Fernsehen oder essen oder irgendetwas, nur nicht das Gefühl fühlen, das gerade da ist.
Eigentlich voll schade, weil dann ist das Leben gar nicht langweilig.
Naja, und wenn man das Gefühl fertig fühlen würde.
Ja.
Ich meine, ein schönes Beispiel ist, es kann ja eine Kleinigkeit sein. Vielleicht passiert dir was Unangenehmes auf der Arbeit. Du machst einen Fehler und du fühlst dich für einen Moment schlecht, weil du was falsch gemacht hast.
Ja.
Und jetzt die antrainierte Reaktion ist jetzt, das zu überschreiben, das zu erklären, vielleicht jemand anderem die Schuld zu geben, zu rationalisieren, einen Kaffee zu trinken, eine Zigarette zu rauchen, irgendwas zu machen, anstatt in dem Schmerz zu bleiben und das zu fühlen, dieses Gefühl von, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, vielleicht ist es Schuldgefühl oder Scham, was auch immer es ist, das zu fühlen und zu bleiben, zu atmen, bis es weg ist.
Genau. Und es ist meistens viel kürzer, als man denkt. Ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, Gefühle dauern circa 3 Minuten. Dann sind sie auch vorbei.
Mhm.
Und im Arbeitskontext ist es meistens so, dass alle überleben.
Mhm.
Also meistens.
In den meisten Fällen macht es keinen großen Schaden.
Genau, ja.
Und wir sprechen jetzt ja auch eher von diesen Situationen mal im Moment.
Ja.
Diese Kleinigkeiten oder du schreibst die falsche Nachricht an den Mann, den du gut findest und dann kommt keine Reaktion oder blöde Reaktion und du schämst dich oder kritisierst dich selber. Aber eben anstatt das abzulenken, im Schmerz zu bleiben und den fertig zu fühlen und den durchzuatmen,
ja,
das wäre dein Ausstieg. Du würdest dann genau aufhören, dir weiterhin diese kleinen Traumata zu programmieren.
Genau.
Aber dadurch, dass man es immer unterbricht,
ja,
ankert man eigentlich noch ein weiteres.
Ja.
Und dann stapeln die sich.
Ja. Und dieses, der Unterschied zwischen, also diese Scham begegnet mir halt auch sehr, sehr oft.
Mhm.
Und es wird dann, also wenn ich jetzt Scham verspüre, weil ich einen Fehler gemacht habe, eine falsche Nachricht oder im Arbeitskontext, und ich veratme sozusagen dieses Gefühl, dann bleib bestehen als Mensch, ja, und diese Scham geht weg.
Ja.
Und wenn das nicht passiert, dann klebt diese Scham an mir und ich werde es geht in meine Identität über. Also ich schäme mich am Ende gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr wofür.
Ja, genau.
Und im schlimmsten Fall verspüren die Menschen Scham durchs reine Dasein.
Ja, korrekt.
Und das ist halt wirklich.
Das ist oft so dann, mhm, wenn ein Mensch zu uns ins Coaching kommt, sind die Leute ja oft schon 40, 50 oder 60 Jahre,
mhm,
alt,
mhm,
und haben so viele dieser kleinen Ereignisse,
ja,
gespeichert, eben nicht fertig,
mhm,
gelebt, nicht durchgeatmet,
ja,
nicht gelernt, sich selber danach zu beruhigen,
ja,
also dass das Nervensystem,
ja,
die Erlaubnis hat, das zu verarbeiten,
ja, genau,
und sich dann beruhigt.
Ja.
Nicht, jetzt ist das alles gespeichert und die kommen zu uns und wissen oft gar nicht mehr.
Ja.
Ich habe das so oft gehört,
ja,
dass ein Mensch mir sagt, manchmal fühle ich einfach Schuldgefühle,
ja,
aus dem Nichts heraus oder,
ja,
Schamgefühle,
mhm,
einfach für mich selber, und ich weiß, ich habe gar nichts gemacht. Gehe vielleicht,
ja,
spazieren und plötzlich,
genau,
habe ich Schuld- oder Schamgefühle.
Genau. Oder beziehen alles, also es wird zu so einer Brille, wo man alles filtert. Irgendwas passiert, irgendjemand lässt seinen Rucksack fallen und man denkt, ja, wahrscheinlich, weil ich den Garderobenständer da, bla bla bla, irgendwas.
Mhm,
ja.
Genau. Ja.
Mhm.
Und deshalb jetzt zum Coaching,
ja,
weil auch warum wir diese Folge machen, ist so, dass unsere Coaches bei Soul mit Coaching sind geschult im neurolinguistischen Programmieren, lösungsorientierten Beraten, in Hypnose, und wir haben dieses Jahr auch traumainformiertes Coaching dazugenommen.
Mhm.
Das heißt somatisches Arbeiten, weil wir bemerkt haben, dass wir damit noch mehr,
ja,
erreichen können,
ja,
und noch mehr helfen können.
Genau, die Sitzungen oder Sessions, die ich, wo ich sagen kann, die sind, wo die Klientin am weitesten vorangekommen ist, hatten immer irgendwas mit dem Körper zu tun. Da fanden große Transformationen statt und es ging nicht durchs Reden. Da wurde eher weniger geredet,
mhm,
und mehr gefühlt.
Mhm.
Und so stehe ich einfach voll dahinter, diese Sachen durch den Körper gehen zu lassen, durch verschiedene Techniken. Und ja, das ist auch, das hat schon auch, also beim Schauspiel ist es auch so, man durchlebt es und danach ist es super.
Mhm.
Ja, nur gut, wir können nicht alles machen, was in manchen Dramen stattfindet. Das wäre ja auch gar nicht gut. Aber wir können zum Beispiel helfen, auch den Leuten den Kontext zu bauen, wo sie verschiedene Sachen, also wo sie ins Gefühl gehen können. Und bei den negativen Gefühlen, die man loswerden will oder umschreiben will, ja, helfen diese verschiedenen Techniken,
mhm,
zu denen wir dann auch die Audios machen, Sprachmemos. So.
Genau.
Ja.
Kannst du ein Beispiel,
mhm,
geben für eine, vielleicht etwas, was für die Zuhörer, was man sogar,
mhm,
zu Hause selber,
mhm,
auch,
mhm,
probieren kann?
Genau. Also ganz einfach ist wirklich die Schmetterlings,
mhm,
das Klopfen, wo man die Hände verkreuzt und in einem gleichmäßigen Rhythmus einfach hier auf den Brustkorb klopft und den Atem fließen lässt und die Gedanken kommen lässt und gehen lässt. Und man wird sich, wenn man das 3 Minuten macht, man kann nicht wütend bleiben oder aufgeregt. Es wird sich beruhigen. Es geht gar nicht anders. Das ist zum Beispiel was ganz Einfaches.
Das ist total einfach, ja.
Ja, super einfach.
Diese bilaterale Stimulation nennt man das ja, wo man den Vagusnerv durch gleichmäßiges Klopfen beruhigt. Und in welchen Situationen empfiehlst du das den Leuten zu machen?
Also das empfehle ich jetzt eher zu Hause. Das würde ich jetzt in der direkten Konfrontation mit irgendjemandem nicht machen.
Ja, warum nicht?
Aber ja, vielleicht also, auch.
Stress mit dem Chef, du fängst an zu klopfen und der Chef, was machen sie da? Ich beruhige mein Nervensystem und sie so.
Ja, ist auch mal nicht schlecht, dass die Menschen, die ein aufregendes Feedback kriegen, dass sie einen gerade aufregen. Eigentlich schon.
Okay, aber jetzt mal so, und so, also du sagst zu Hause. Und jetzt auch für unsere Frauen, also wo macht das Sinn?
Oder also, wann? Ja, wir haben ja ganz viel mit Verlustangst zu tun, zum Beispiel. Oder auch das, was auch, oder eben Bindungsangst, ja. Also Situationen, in denen ich nicht mehr klar denke, wo ich zum Beispiel das Handy in der Hand habe und schneller schreibe, als ich denken kann. Mhm. Ja, das Muster geht sofort los und zack, zack, zack und schon ist die ungünstige Nachricht raus. Da empfehle ich ganz stark, das Handy wegzulegen und erstmal mindestens 3 Minuten das Klopfen zu machen oder atmen oder eben das Summen, also durch den Körper. Also einen Ton, einfach einen Ton zu summen, beruhigt auch. Also das ist eine Situation.
Magst du das kurz demonstrieren?
Okay. Also was ich selber liebe, ja, ist, wenn man sich vorstellt, man hat hier zum Beispiel, ich würde jetzt eine goldene Kugel nehmen, die so vielleicht hier entsteht und dann führe ich die durch meinen Körper und ich streichel mich ja sogar währenddessen und stelle mir vor, diese goldene Kugel fährt so dorthin, wo meine Hand ist und währenddessen
so über den Arm runter.
Genau, währenddessen summe ich einfach und mache so und ich kann auch mit der Höhe spielen, ich kann auch so ich kann auch irgendwelche Töne machen, die ich, wo ich Lust zu habe. Es geht einfach nicht, dass man dann aufgeregt bleibt, wenn man es wirklich macht. Und das Summen, das kennen wir vielleicht noch von früher. Man soll so spüren, dass es hier kribbelt oder man spürt es auch hier.
Im Gesicht, also im direkt Gesicht, unter, unter den Augen in dem Bereich. Nicht?
Oder man kann auch einfach so anfangen. Dann tut man sich letztendlich man streichelt sich einen auch noch währenddessen.
Genau. Den Körper, ja.
Genau.
Diese sanfte Selbstberührung. Genau. Und für die, die jetzt das ohne Video haben und quasi nur über den Podcast, also Margarete hat wirklich von der Schulter weg den Arm hinuntergestrichen, auch über die Oberschenkel gestrichen oder auch die Hände auf den Solarplexus gelegt. Genau, einfach diese Berührung, also diese sanfte Selbstberührung dabei, das Summen beruhigt das Nervensystem.
Genau, und man hat auch so viel zu tun, wenn man wirklich, man spürt die Berührung, man macht den Ton, man hört den Ton und man denkt noch goldene Kugel, da habe ich überhaupt keine Kapazitäten mehr dran zu denken, was ich jetzt, dass ich mich aufrege oder irgendwas Blödes schreibe oder selbst wenn die Gedanken kommen, man kann sie ja einfach für diese 3 Minuten auf Eis legen und danach kann man schauen, habe ich noch die Gedanken oder sind sie jetzt vielleicht von, oder gehören sie der Vergangenheit an und ich lasse sie einfach. Genau. Und jetzt habe ich neue Gedanken.
Und diese Übungen empfiehlt es sich aber regelmäßig zu machen.
Ja.
Das also einmal reicht nicht. Man merkt zwar sofort, dass man sich besser fühlt, aber du kriegst jetzt, wenn du Verlustangst 40 Jahre in deinem Körper wiederholt hast, kriegst du das jetzt nicht mit einmal Summen weg.
Genau, das ist schon so wie Sport eigentlich oder wie Gymnastik oder
Zähneputzen.
Ja,
oder,
wirklich.
Oh ja, ich habe Zähne geputzt letztes Jahr und jetzt müsste es reichen, nicht?
Genau.
Oh ja, ich war einmal geklopft, warum ist mein Trauma nicht weg?
Genau, genau. Ja. Es sind halt Bahnen, Nervenbahnen und Gewohnheiten, die müssen schon öfters gemacht werden. Aber es tut ja auch jedes Mal gut.
Ja.
Ja.
ist es, glaube ich, einfach den ersten Schritt zu machen.
Ja.
Weil ich glaube, so im ersten Moment, wenn ein unangenehmes Gefühl kommt, das erste Bedürfnis, das Menschen haben, ist, sich abzulenken.
Ja.
Dann vielleicht ChatGPT zu schreiben.
Ja, genau. Das
nicht?
Erklären.
Also total in dem Ding drinnen sein. Ja, aber. Oder die Freundin anrufen. Oder die kreisenden Gedanken. Oder den Mann auf allen Social-Media-Kanälen stalken. Nicht? Das ist die erste Reaktion. Das heißt, man muss das mal unterbrechen und sagen, stopp.
Ja.
Das hat bisher auch nicht geholfen. Ich glaube, vielleicht hilft das, sich bewusst zu machen, dass dieses Überrationalisieren
Genau, und wir haben, also meistens kommt dieses Überrationalisieren eben, wie du gesagt hast, es kommt ja aus der Angst davor.
Ja.
Aber da gibt es eben auch Techniken, die wir ja in unserem Kurs besprechen, vorstellen und auch als Sprachmemo dann anbieten, indem man quasi dieses Monster, vor dem man so arg Angst hat, entweder ganz klein macht oder nur kurz zeigt. Oder Pendulation, also eine Übung, wo ich echt immer denke, es ist so, wie wenn ein kleines Kind hinter der Wand sitzt und draußen steht das Monster und es traut sich halt so ganz kurz rauszuschauen und dann schnell wieder weg.
Ja,
schnell wieder in den sicheren Ort.
Ja.
Und da gibt es einfach super Übungen dafür, um diese, sodass man, ich finde immer, der erste Schritt muss klein sein. Man denkt immer, der erste Schritt muss riesig sein. Nein, er muss klein sein, damit ich ihn machen kann. Dann wenn ich schon mehr kann, können die Schritte auch größer werden. Aber es muss ja erstmal, weil es ist schon groß genug, sein Verhalten zu ändern aus ich esse, ich trinke, ich rauche oder ich gucke Fernsehen oder ich laufe eh weg. Zu, ich bleib da und schau, was kommt.
Ja.
Das ist schon riesig.
Ist ein riesiger Schritt. Mhm. Wenn man es mal wagt, ist es das wert.
Mhm.
Das wissen wir aus persönlicher Erfahrung und natürlich auch aus der Arbeit mit Klienten.
Mhm.
Und unser Ziel ist es immer, und dass wir Leute in die sichere Bindung bringen.
Ja.
Und weil vielleicht jetzt, ich spreche oft über das im Podcast oder in den YouTube-Videos, vermeidende Bindung, ängstliche Bindung oder disorganisierte Bindung.
Ja.
Und die meisten Menschen fallen da rein in diese Bereiche. Ja. Nicht mal, wenn man, und jetzt manchmal werde ich gefragt, ja, wie viele Menschen haben eigentlich wirklich sichere Bindung? Und dann gehen die Leute auf Google und Google sagt 50%. Das ist falsch. Okay? Diese 50% kommen aus Studien, wo die Leute sich selber bewertet haben. Und wie das halt so ist, ich meine, frage jetzt mal einen Mann, nicht, der jetzt schon seit 10 Jahren keine richtige Beziehung hatte, wie er sich einschätzt. Ja, klar, glaubt er, ist sicher gebunden.
Genau, ja, super. Ja.
Hat ja auch keinen Trigger.
Genau.
Er traut sich ja gar nicht, eine Bindung anzufangen und daher fühlt er sich absolut sicher.
Ja,
nicht als Single kann man sich leicht sicher fühlen und in so einem, wo man eben dann über sich selbst quasi urteilt, ist es massiv verzerrt. Aus meiner Wahrnehmung ist der Anteil an Menschen, die wirklich sichere Bindung haben, wesentlich kleiner.
Ja.
Die meisten sind in irgendeiner Form entweder ängstlich, sodass dass sie People-Pleaser sind, sich anpassen und unterordnen oder vermeiden, also dass sie sich wirklich distanzieren.
Es ist ja sogar schon das ist eine Unterstellung, aber es gibt bestimmt auch ein paar Menschen, die sagen, ich habe eine sichere Bindung, um erst gar nicht mit dem Thema anzufangen.
Genau. Bin sicher gewohnt, lass mich in Ruhe.
Genau.
Passt schon.
Genau.
Alles okay. Das kann natürlich auch ein Schutzmechanismus sein, nicht?
Ja.
Ja. Und woran erkennt, wenn sich jetzt jemand fragt, ja, aber wie weiß ich das jetzt?
Ja.
Sichere Bindung erkennst du daran, wie schnell sich dein Nervensystem wieder beruhigt, nachdem es einen Trigger oder einen Vorfall gab. Von selber, ohne Essen, Trinken, Rauchen und so weiter.
Genau.
Wie schnell beruhigt sich dein System von selbst?
Ja, genau.
Und da hinzukommen?
Und es lohnt sich halt.
Ja.
Weil auf Dauer macht es mehr Spaß.
Ja.
Die sichere Bindung.
Oh mein Gott, das ganze Leben macht mehr Spaß.
Ja, genau.
Weil manchmal, wenn jemand wirklich Verlustangst hat, dann ist er oft den ganzen Tag in diesem Gefühl.
Genau.
Den ganzen Tag in diesem Stress.
Genau, und es gibt ja auch in vielen Kontexten dann Grund dafür, das auszulösen.
Mhm. Genau.
Und was bleibt dann von meinem Potenzial? Also eigentlich ist es Potenzialverschwendung.
Mhm.
Und das ist sehr schade. Oder ich,
schön gesagt.
Ja.
Potenzialverschwendung, ja.
Mhm.
Verschwendung auch der Schade um die Lebenszeit, nicht?
Ja,
jede
genau.
Minute, die man unnötig in dem Stress feststeckt.
Genau, und was könnte man damit noch machen?
Genau.
Ja.
Ja.
Mhm.
Meine Lieben, wir haben einen Kurs entwickelt, der ganz konkret auf Traumaheilung ausgelegt ist. Und die Margarete war da ganz vorne dabei bei der Entwicklung. Deshalb habe ich sie auch eingeladen. Und dieser Kurs findet jetzt statt. Also ich weiß, wir sind ein bisschen spät dran, euch das zu erzählen. Aber wir haben es relativ spontan umgesetzt.
Genau.
Für unsere Teilnehmerinnen aus dem Bindungscode-Seminar.
Ja.
Einfach um weiter zu arbeiten an der Traumaheilung.
Genau. Und der startet eben am 19. Juli.
In einer Woche.
Genau.
Für die, die das jetzt, also direkt am Veröffentlichungstag hören.
Genau, mit 5 Live-Calls mit dir, Petra, alle 2 Wochen.
Mhm.
Dazu gibt es auch eine Aufzeichnung. Das heißt, man kann es eigentlich auch dann später machen.
Man kann später man könnte es auch später nachkaufen, wenn man jetzt quasi später den Podcast hört und sagt, ich will unbedingt Traumaheilung machen.
Genau.
Ja, also ich erkläre euch kurz, wie das ablaufen wird. Wir haben es so aufgeteilt, dass ich alle 14 Tage einen 2 bis 3 Stunden Workshop mache und einmal diese Dinge erkläre. Wir zeigen was vor, wir erarbeiten. Und da arbeiten wir schon noch ein bisschen rational und kognitiv. Also da werden wir drüber sprechen, zum Beispiel im ersten Call gleich. Welche Arten von Trauma hast du eigentlich? Wir haben das eh schon erklärt, wir hatten dieses präbewusste Trauma, das vor dem 2. Lebensjahr entsteht. Wir haben Entwicklungstrauma, das einfach entsteht durch ein chronisch unsicheres Umfeld, vielleicht ein toxisches Umfeld, vielleicht Eltern, die nicht verfügbar sind, vielleicht einfach ständige Kritik. Dann haben wir über großes Trauma gesprochen, das sind wirklich große Ereignisse. Kleines Trauma, Mobbing und einfach diese kleinen Dinge, die da hin und wieder passieren im Leben und generationsübergreifendes Trauma. Und zum Beispiel in unserem ersten Workshop werden wir an dem Thema arbeiten. Was wir aber machen, wie gesagt, wir wollen ja nicht im Kognitiven bleiben. Unsere Aufgabe ist es jetzt nicht, euch noch mehr kognitives Wissen zu geben, sondern dieses Trauma zu heilen.
Genau, und dazu haben wir dann, gibt es eben auch noch die 5 Coaching-Einheiten mit einem Coach aus dem Team oder?
Ja, oder mit mir.
Mit dir?
Also du kannst ja aussuchen. Also wir haben halt Verfügbarkeiten, aber wir arbeiten dann mit jeder Person einzeln. Das heißt, unser Ziel ist es, mal dieses Bewusstsein zu schaffen und dann wirklich somatisch zu arbeiten, im Einzelsetting, individuell.
Genau.
Persönlich, wirklich direkt zu arbeiten daran, an dem Fühlen, an dem Verarbeiten. Und wir haben da eine Menge Techniken. Und da, ich meine, der Sinn davon ist einfach, dass du jemanden hast, der dich hält. Weil ich merke das schon, ich meine, ich arbeite jetzt schon eine Weile selbst mit diesen somatischen Techniken. Und es fällt auch mir leichter, wenn ich jemanden habe, der da ist, der den Raum gibt, der mir durchhilft oder der mir sagt, was jetzt gerade gut passt, was ich als nächstes machen kann.
Genau. Und dass man da dann dran bleibt und es übt, dazu haben wir ja dann noch die Sprachmemos. Also weil man dann einfach auch, werden so zwischen 5 oder 10 Minuten lang sein. Und dann ist es auch eine Zeit, in der ich da sitzen bleibe und nicht, jetzt ist schon eigentlich gut. Also und klopf 3-mal und geh wieder sozusagen, sondern die Sprachmemo läuft ab und ich nehme mir einfach die Zeit und lass auch das Programm einfach durchlaufen.
Genau.
Ja, und das kann ich ja dann selber machen, wann ich will und
korrekt,
wann ich es brauche.
Ja, also wenn dich das jetzt interessiert und du sagst, du möchtest mehr darüber erfahren, wir haben einen Link unter dem Podcast. Einfach draufklicken, ein Infogespräch machen oder dir einfach die Infos zuschicken lassen. Wenn du nicht telefonieren magst, dann sag uns Bescheid. Wenn du telefonieren magst, freuen wir uns riesig, mit dir drüber zu sprechen. Unsere Mission ist es, jede Frau in eine glückliche Beziehung zu bringen und dieses Trauma zu heilen.
Ja.
Weißt du, ich habe letzte Woche habe ich eine 1-stündige Meditation gemacht. Bevor jetzt unsere Seminartage losgingen, wir hatten jetzt schon 6 Tage Seminar, nicht? Wir hatten Bindungscode, Coach-Ausbildung und ich bin zu Hause gesessen, habe eine Stunde meditiert und mir wurde wieder so bewusst, wie wichtig glückliche Beziehungen sind und dass so viele Menschen einsam sind, so viele Menschen unnötig leiden oder in unglücklichen Beziehungen feststecken und dass das eine Kettenreaktion gibt.
Ja.
Wenn du eine glückliche Beziehung hast, ist dein Körper gesünder.
Ja.
Du bist anders in der Arbeitswelt.
Ja.
Du bist anders mit deinen Kindern. Du bist anders mit deinen Freundschaften.
Ja. Die Leute blühen auf. Und das finde ich immer so schön. Wie eine Blume eigentlich, wenn sie sich entfalten können. Und das alles zum Vorschein kommt, was da Schönes drinsteckt. Durch diese, durch den Halt einer Beziehung oder durch die Liebe oder durch diese Wertschätzung, die in einer guten Beziehung vorhanden ist.
Ich finde es schön, dass du sagst, du bist ja in einer glücklichen Beziehung. Mhm. Also du lebst das auch.
Ja.
Und ich musste gerade wieder an die Waschmaschine denken.
Mhm.
Das heißt, wir zeigen dir, wie du die Waschmaschine wieder einschalten kannst.
Stimmt.
Fertig wäscht,
ja, genau.
Die Wäsche dann trocknest
ja,
genau. Und dann mit trockener, gut duftender Kleidung rausgehst in die Welt.
Genau.
Ja. Und zu den Inhalten zu unserem Kurs, da ist noch viel mehr drin, als wir erwähnt haben. Ja, wie gesagt, holt euch die Infos einfach direkt über diesen Link. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonniere den Podcast, teile es mit einer Freundin, für die das relevant ist. Margarete, möchtest du unseren Zuhörerinnen zum Abschluss noch was mitgeben?
Eigentlich nur, dass ich mich immer so arg freue, wenn ich ein kleines Stückchen dazu beitragen kann, dass ein Mensch so wird, wie er eigentlich gedacht ist, sein kann. Also zum Blühen kommt.
Mhm. Ja.
Mhm.
Das war ein schönes Bild, ja. Wenn Menschen wieder blühen können. Und ihr das Leben leben, die Beziehung leben, die sie sich wünschen. Und ich möchte dir eine persönliche Botschaft mitgeben. Erstens mal danke, dass du so lange zugehört hast. Aber die Liebe ist auf dem Weg zu dir. Du wirst eine glückliche Beziehung haben. Du bist nah dran. Bleib dran. Bleib dran. Du hast es verdient. Und du wirst es auch erreichen. Ganz wichtig ist, einfach niemals diesen Traum aufzugeben, niemals das Ziel aufzugeben. Mhm. Wir sehen das im Coaching jeden Tag.
Ja. Manchmal ist es so, dass ein halbes Jahr vergeht und man hat das Gefühl, ach, wann kommen die Früchte, wann wird es sichtbar? Und dann kann das innerhalb von einer Woche gehen.
Genau, plötzlich ist es da.
Ja, genau.
Plötzlich ist es da und das passiert dann, wenn du bereit bist.
Ja.
Wenn du offen bist, wenn du den Raum für wahre Liebe und für sichere Bindung schaffst.
Ja, und dann wäre es wirklich schade, wenn man diese eine Woche davor aufgehört hätte, weil sich nichts tut. Also deshalb meine ich, das Dranbleiben ist so,
nie
so
aufgeben.
Wichtig. Und
immer dranbleiben.
Ja.
Mhm. Immer dranbleiben.
Ja.
Ja, unsere älteste Klientin war es 83.
Mhm.
Es geht.
Das ist toll.
Es geht immer.
Das ist schön.
Es geht absolut immer.
Genau. Ja.
Super. Vielen Dank, Margarete.
Danke dir auch.
War schön, dich heute dabei zu haben. Danke euch fürs Zuhören und fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Podcast. Oder hören uns im nächsten Podcast.